ARD.
SWR Kultur. Forum.
Nach dem Ampel-Aus, wie geht's weiter? Mein Name ist Klaus Heinrich. Als hätte es nicht für einen erfüllten Nachrichtentag gereicht, dass die Amerikaner gestern Donald Trump zum zweiten Mal zu ihrem Präsidenten gewählt haben. Die deutsche Bundesregierung setzt einfach noch einen drauf. Bundeskanzler Olaf Scholz entlässt seinen Finanzminister, die FDP verlässt die Koalition. Bis zu den fälligen Neuwahlen regiert eine rot-grüne Minderheitsregierung, voraussichtlich ohne Haushalt und ohne politische Perspektive. Oppositionsführer Friedrich Merz drängt Scholz zu einer schnellen Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag, um den Weg für Neuwahlen freizumachen. Bis dahin stapeln sich die Probleme von der deutschen Konjunkturkrise bis zum Ukraine-Krieg, auch schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump. Wie geht's also weiter in Deutschland nach dem Aus der selbsternannten Fortschrittskoalition? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia Rizzi von der Universität Trier, mit dem Historiker Prof. Dr. Andreas Röder von der Universität Mainz und mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Geht es nach Bundeskanzler Olaf Scholz, dann ist offensichtlich, wer schuld ist an dem Aus der Ampelkoalition, die FDP. Genauer dessen Chef Christian Lindner. Scholz hat in für seine Verhältnisse temperamentvollen Worten gestern Abend Vertrauensbruch und egoistische politische Profilierung vorgeworfen. Ist das Ganze, Frau Rizzi, die ganze Wahrheit über das vorzeitige Ende von Rot-Gelb-Grün?
Naja, wenn man in Streitsituationen verschiedene Konfliktparteien befragt, dann hört man selten von einer einzigen die ganze Wahrheit. Und ich glaube, so müssen wir uns das auch vorstellen. Es hat offensichtlich lange viel intensiven Streit und auch persönliche Verwürfnisse zwischen den verschiedenen Ampelakteuren gegeben. Und das war dann die Sichtweise des Bundeskanzlers. Natürlich ist es ganz so einfach nicht. Und auch gerade dieses Bild, das er gezeichnet hat, dass die Ampel wunderbar hätte funktionieren können, wenn die FDP ein bisschen kooperativer gewesen wäre. Ich glaube, das ist wirklich nicht das ganze Bild.
Christian Lindner hat ja wiederum von einer Entlassungsinszenierung heute gesprochen. Also ist die SPD zumindest mitschuld, oder Frau Rizzi?
Also, na klar, alle sitzen im Boot und alle waren Teil dieser Konflikte und das hat sich ja hochgeschaukelt und verfahren. Also wenn wir an die ersten Bilder denken in den Koalitionsverfahren Verhandlungen, als es diese Harmonie gab und danach ist ja vieles passiert. Und die FDP hat besonders provoziert in den letzten Wochen, gerade jetzt auch letztes Wochenende Christian Lindner mit seinem Papier. Das war schon wirklich fast eine Bitte, herausgeworfen zu werden. Aber hinter den Konflikten stehen immer mehrere Leute.
Aber hat er mit seinem Wirtschaftspapier Wolfgang Schröder nicht auch ein bisschen recht, wenn er in wirtschaftlich schwierigen Zeiten einen konsequenten Sparkurs und das Zurückstellen rot-grüner Lieblingsthemen wie etwa Klimaschutz oder Sozialstaat anmahnt? Oder kommt die FDP einfach nicht wieder aus ihrem neoliberalen Konkon heraus?
Naja, wenn man das Desaster dieser Koalition verstehen will, muss man, glaube ich, ein bisschen weiter zurückgehen. Und das Grundproblem ist, dass diese Koalition sich auf ihrem Koalitionsvertrag ausgeruht hat und es nicht vermochte, den wirklich wuchtigen Wandel der Zeit mitzugehen und sich ein Stück weit an diese neuen Verhältnisse anzupassen oder neu zu erfinden. Also nach dem russischen Angriffskrieg wäre es notwendig gewesen, so eine Art Neuformulierung des Koalitionsvertrags. Das heißt jetzt nicht, dass man den neu erfindet und neu in Gänze formuliert, aber eine andere Prioritätenordnung ergab sich aus dieser neuen Konstellation. Das hat man nicht gemacht. Und der zweite Punkt war natürlich dann der 15. November 2023, wo das Bundesverfassungsgericht gewissermaßen die ökonomische Grundlage für diese Koalition entzogen hat. Auch das ist nicht genutzt worden im Sinne einer Neudefinition dessen, was man ist. Insofern ist diese Koalition am Ende daran zerbrochen, dass sie keine Streitkultur besessen hat, dass sie keine Fähigkeit besessen hat, ihre Grundlage gemäß den Herausforderungen zu erneuern und in diesem Sinne zu keinem Zeitpunkt ein Konsens besessen hat, der über die Geschäftsführung und die Administration einmal erdachter Positionen hinausging. Und das ist eine defizitäre Konstellation. Und insofern hat es eine gewisse Konsequenz, dass diese Koalition jetzt auseinandergebrochen ist. Und auf Ihre Frage eingehend, das Wirtschaftspapier von Lindner, gleichte ja dem Papier von Lambsdorff vom 9. September 82 und hatte keinerlei Idee, sondern das war gewissermaßen das Maximalprogramm der unfantasievollen FDP im Sinne von Reduktion, Reduktion, Reduktion. Aber man braucht ja was Neues. Man braucht eine Antwort, die der Diagnose entsprechen. Dahinter steht ja keine Diagnose. Was ist jetzt eigentlich die Krise, auf die man wie reagieren soll? Und wenn man die große Krise der Industrie sieht, also ich glaube nicht, dass man denen dadurch hilft, dass man sagt, also es gibt jetzt in Zukunft ganz wenig Steuern und es gibt wenig Regulierung. Das kann im Einzelfall nützen, aber man müsste ja dann auch mal schauen, warum ist die Infrastruktur so schlecht? Warum haben die falschen Modelle? Warum sind die in der preislichen Wettbewerb schlecht aufgestellt? Und Scholz hat ja einige Punkte gemacht, die sich auch durchaus in Schnittmengen mit dem in Übereinstimmung bringen lassen, was Lindner auf den Tisch gelegt hat. Also in der Energiepreispolitik muss man was machen, im Bürokratieabbau muss man was machen, im Bereich der industriellen Erneuerung ist viel an neuen Initiativen notwendig. Also diese Regierung ist weit hinter ihren Möglichkeiten geblieben und insofern war es nicht die Fortschrittskoalition, die wir uns erhofft haben.
Olaf Scholz hat sich gestern ja sehr führungsstark gezeigt, vielleicht nach außen hin am eindrücklichsten nach der Zeitenwende-Rede. Ist die objektive politische Schwäche des Kanzlers Mitschuld an der schlechten Performance der Regierung und ihres vorzeitigen Scheiterns? Er musste ja mit gleich drei Parteien regieren und dessen eigene Partei ist nicht mal so stark wie die beiden nun ehemaligen Koalitionspartner zusammen. Schwierige Situation für einen Kanzler, Herr Reuter, oder?
Kann ich dazu gerade was sagen? Also das ist ein entscheidender Punkt, weil die Führungsschwäche des Kanzlers hat sich ja in der Rede gestern Abend auch verdichtet. Also gewissermaßen war es ja auch eine Rede, die das eigene Schicksal beklagt hat. Es war erstmal eine herausragende Situation, die wir so noch nie hatten, dass es nicht eine Rede gegen eine Partei und eine Fraktion gewesen ist, sondern gewissermaßen eine Hinrichtung einer Person. Und diese Hinrichtung einer Person hatte eine gewisse Zwangsläufigkeit, weil die sich natürlich in dieser Doppelstrategie, dass sie permanent zugestimmt hat in der Kabinettssitzung und dann hintenrum über den Fraktions- und den Geschäftsführer und die Partei alles wieder zur Disposition stellt. Also die Frage, die Führungsschwäche des Kanzlers ist ein wesentlicher Grund für das Zerbrechen dieser Koalition.
Herr Reuter, jetzt sind Sie dran. Sehen Sie es genauso?
Ja, natürlich. Und ich finde schon ganz interessant, was ja jetzt wiederholt angesprochen worden ist, die historische Parallele. Da ist ja auch an der Inszenierung manches parallel zum Regierungswechsel von 1982-83, als Helmut Schmidt die vier liberalen Minister am 17. September 1982 entlassen hat und die Folge dann der Regierungswechsel zur schwarz-gelben Regierung unter Helmut Kohl war. Der entscheidende Unterschied damals war der, dass die schwarz-gelbe Koalition eine Mehrheit im Parlament hatte, während im Moment keine alternative Mehrheit im Parlament absehbar ist. Die große Parallele allerdings liegt in der Inszenierung. Wolfgang Schröder hat ja den Brief von Christian Lindner schon genannt, der ja nicht durch Zufall Ähnlichkeiten mit dem Lambsdorff-Papier vom September 1982 hat. Und auch 1982 war es so, dass beide Seiten damals, die SPD mit deutlich mehr Erfolg, Helmut Schmidt, der das sehr konsequent betrieben hat, ein Narrativ aufgebaut hat, der anderen Seite die Schuld am Bruch der Koalition zuzuweisen. Und das ist ja gestern Abend ganz eindeutig sichtbar gewesen. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass jemand sagte, also Helmut Schmidt habe das mit wesentlich mehr Grandezza betrieben, als Olaf Scholz es gestern getan habe. Das glaube ich übrigens so nicht. Helmut Schmidt hat das 1982 sehr kühl, sehr strategisch ins Werk gesetzt, dieses Narrativ vom Verrat der FDP aufzubauen. Damals hat Helmut Schmidt damit die Oberhand behalten. Wie das jetzt ausgehen wird, im Hinblick ja auch auf die Neuwahlen, wer als der Schuldige dastehen wird und dementsprechend zu fürchten hat, dass er in den Wahlen abgestraft wird, das wird sich zeigen. Aber da ist ganz eindeutig zu sehen, wie beide Seiten natürlich versuchen, ihre Geschichte zu etablieren.
Geschichte wiederholt sich ja bekanntermaßen höchstens als Farce. Aber die Frage drängt sich natürlich auf. Erleben wir nach dem krachenden Scheitern der selbsternannten Fortschrittskoalition auch eine neue konservative Wende, wie damals bei Helmut Kohl?
Also wir erleben das Scheitern der sogenannten Fortschrittskoalition, die natürlich zunächst einmal schon das ganz große Problem gehabt hat. Und das ist der große Unterschied zu 1982, 83. Es ist eine Dreiparteienkoalition und keine Zweiparteienkoalition. Und das ist ja ein ganz grundlegendes Problem, vor dem wir im Moment stehen, was Mehrheitsbildungen, was die Handlungsfähigkeit von Regierungen angeht. Sowohl die tatsächliche Fortschrittskoalition Rot-Grün 1998 hatte ein Projekt, ebenso wie die schwarz-gelbe Koalition von 1982 oder auch die sozialliberale Koalition von 1969 natürlich. Diese Koalitionen hatten ein Projekt und passten in gewisser Weise ja auch weltanschaulich wesentlich besser zusammen, als es egal ob Jamaika oder die Ampel wären. Das heißt, das Regieren mit diesen Koalitionen ist sehr viel schwieriger geworden, was übrigens das politische System wiederum nicht wenig Glaubwürdigkeit kostet.
Noch, ja.
Also das ist ein Problem. Ansonsten würde ich das, was wir gestern erleben, in einen größeren Zusammenhang einordnen. Ich habe ja in einem Artikel am Anfang dieses Jahres vom Ende der grünen Hegemonie im Sinne geschrieben, dass das die Hegemonie des grünen Denkens in unserer politischen Öffentlichkeit, wo grüne Themen von der Gesellschaftspolitik über die Klimapolitik bis zur Migrationspolitik eine bestimmte Hegemonie ausgeübt haben, dass das in sich zusammengebrochen ist und zusammengenommen mit den amerikanischen Wahlen und vielen anderen Wahlergebnissen in Europa erleben wir tatsächlich im Moment einen deutlichen Pendelschlag nach rechts in den westlichen Gesellschaften. Die Frage ist, wohin dieser Pendelschlag ausschlägt. Die Frage ist, ob die bürgerliche rechte Mitte es schafft, diesen Pendelschlag aufzufangen, in dem Sinne, wie Sie gerade nach einer Reformkoalition unter Führung der Union fragten, oder ob dieser Pendelschlag gleich durchrauscht und sehr viel mehr nach rechtsextrem geht. Das ist die offene Frage. Das ist auch die große Herausforderung, vor der unser politisches System steht.
Frau Ritzig, glauben Sie auch, ist das ein Pendelschlag, den Herr Reuter ja Anfang des Jahres, glaube ich, erstmal gesellschaftspolitisch verortet hat, jetzt sich politisiert hat? Ist das so?
Ich glaube, es wird jetzt ganz viel darauf ankommen, wie die CDU diesen Wahlkampf gestaltet. Also die eine Kraft, die auf das Pendel, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, wirkt, dann ist das natürlich das Wählervotum. Und da haben wir in den USA jetzt gesehen, das war auch nicht die erste Wahl, die wir gesehen haben, viele europäische Länder haben das auch schon demonstriert, dass es wirklich einen Trend nach rechts gibt, auch einen Trend ins Konservative gibt. Das könnte in Deutschland auch so kommen, aber es ist nicht so, als ob dieses Pendel völlig ungelenkt wäre, sondern ich denke, ganz zentral ist, wie die CDU jetzt diesen Wahlkampf gestaltet, wie viel sie schon im Hintergrund auch vorbereitet hat. Friedrich Merz ist heute mit breitem Kreuz unterwegs und sagt, wir können offensichtlich so schnell wie möglich in diesen Wahlkampf starten. Wir wollen auch überhaupt nicht bis Januar warten damit. Das deutet darauf hin, dass die CDU eine Idee und einen Plan hat. Und ich glaube schon, verglichen mit der CDU unter Angela Merkel, wird das konservativer sein, wird das auch rechtsorientierter sein, aber trotzdem noch ganz klar im Lager der bürgerlichen Mitte. Und wenn das bei der Wählerschaft verfängt, dann ist das Pendel sozusagen auch noch immerhin einigermaßen im Lot.
Wir schauen ja gleich noch nach vorne. Wie geht's jetzt weiter in diesen Tagen? Wann kommt das Misstrauensvotum? Und wann kommen die Neuwahlen, wollen wir diskutieren? Und was wird sich daraus politisch ergeben in einem Wahlkampf? Aber vielleicht sollten wir vorher noch ein bisschen Bilanz ziehen zu dieser Ampelkoalition, die ja nun zu Ende ist, jedenfalls in dieser Form. Nur eine rot-grüne Minderheitsregierung wird einige Wochen noch offensichtlich im Amt bleiben, vielleicht auch ein paar Monate. Lassen Sie uns ein bisschen Bilanz ziehen. Die Ampel, alle reden darüber, über Heizungsgesetz, über den Dauerstreik und so weiter. Aber es gab ja auch sicherlich 2-3 Punkte, Herr Schröder, wo man sagen könnte, da hat diese Ampelkoalition doch ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Es fing ja an mit der Zeitenwende, mit dem Ukraine-Krieg, also direkt mit Krise angefangen. Und das zweite Thema war ja die Wiederherstellung von Energiesicherheit, nachdem ja das russische Gas nicht mehr nach Deutschland fließen durfte, aus dann politisch strategischen Gründen. Ist das der hauptpositive Punkt dieser Koalition oder wird da am Ende noch mehr bleiben?
Naja, diese Koalition hat ja viele Projekte, die unter Schwarz-Rot liegen geblieben sind, angepackt in der gesellschaftlichen Reform auf jeden Fall. Aber am Ende sind die Punkte, die hängen bleiben, diejenigen, die nicht im Koalitionsvertrag standen, sondern die sich aus der Konfliktlage des Zeitverlaufes ergeben hat. Und da ist an erster Stelle der russische Angriffskrieg und die damit einhergehenden energiepolitischen und ökonomischen Kalamitäten zu benennen. Und dann ist diese Koalition konfrontiert worden mit der investiven Untätigkeit der Vorgängerregierungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, was auch ein Resonanzboden für den Populismus bis hin zum rechten Pendelschlag ist, dass es eine Erschütterung des Vertrauens der Bürgerinnen und Bürger in Regierungen gegeben hat, weil die Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge, der Infrastruktur nicht mehr in der Weise gewährleistet werden konnte, wie dies in der Erwartungshaltung vorhanden ist. Und das macht sich vor allen Dingen an der Bahn, an den Schulen, an den Krankenhäusern, an den Transportwegen fest. Und deshalb ja auch die Notwendigkeit, die in dieser Koalition allerdings nicht realisiert werden konnte, neue investive Perspektiven aufzubauen. Und da ist ja der unmittelbarste Konflikt auch im materiellen Sinne zu suchen, dass die FDP mit der CDU darauf drängt, zu sagen, wir haben genug Geld im Umlauf, es bedarf keiner weiteren Investition. Wir müssen im Sinne der Generationengerechtigkeit ganz schwach bleiben. Und wir können investieren, indem wir einfach die Prioritäten anders setzen. Und die Prioritäten anders setzen bedeutet natürlich, erhebliche Verwerfungen im sozialen Gefüge zu organisieren. Und auch die Prioritäten anders zu setzen, würde unzureichend sein angesichts der immensen Summen, die notwendig sind, um unsere Infrastruktur und die Zukunftsinvestitionen so auf den Stand und die Höhe der Zeit zu bringen, wie es notwendig ist. Es gibt ja die Gutachten vom BDI, 500, 600 Milliarden wären notwendig, um das so hinzubekommen, dass wir in einem neuen Produktionsmodell uns auch bewegen können. Weil der Prozess, den wir auf der materiellen Seite ja erleben, ist ja der Umbau von einer fossilen zu einer postfossilen Produktionsweise. Und das ist ja ein langfristiger Prozess, der viele Verwerfungen mit sich bringt, der ein Zeitproblem hat, der ein regionales, territoriales Problem hat. Und diese Verwerfungen, die wir hier sehen, das konnte man so eben unter dem Brennglas bei dem Heizungsgesetz mal erleben. Das heißt, umso intensiver Regierungen versuchen, den Transformationsprozess in die Privatsphäre hineinzusteuern, umso größer wird der Widerstand der Bevölkerung. Und das heißt, wir haben ein hohes Beharrungsvermögen in der fossilen Konstellation. Wir wollen den Verbrennungsmotor, wir wollen unsere alten Gewohnheiten, wir wollen keine neuen Schreibweisen, wir wollen keine neuen Verhaltensweisen aufoktroyiert bekommen, sondern wir wollen die Kontrolle zurückerhalten. Und das ist das Einflugstor für die Populisten gewesen, die dann auch die Union ein Stück weit mitgerissen haben. Insofern ist das, was Frau Rizzi eben angedeutet, schon enorm wichtig. Inwieweit wird es gelingen, dass die CDU in der Mitte bleibt und sich nicht von den Verführungen der Rechtspopulisten in ein Fahrwasser bringen lässt, was scheinbar einfache Lösungen in der Vergangenheit verheißt und damit die Möglichkeiten der Weiterentwicklung dieser Republik unter den veränderten ökologischen und technologischen Bedingungen zu gestalten. Also die Frage, was ist die Bilanz, ist, diese Regierung hat einiges neu angepackt, aber sie hat nichts in dieser Zeit natürlich zu Ende bringen können. Sie hat herausragende Leistungen erbracht im Krisenmanagement, das muss man schon sehr anerkennen. Und sie hat sicherlich auch deutlich gemacht, dass es schwierig werden wird für alle Regierungen in Zukunft, diese Vielfalt, also die soziale Gerechtigkeit, die ökologische Innovation und die ökologische Transformation unter ein Dach zu bringen und da eine mehr oder weniger konsistente Politik zu gestalten. Insofern, das hat hier auch Kollege Reuter eben schon angedeutet, regieren wird auch in Zukunft nicht einfach werden, selbst wenn es andere Koalitionen werden.
Ja, wird es hier eine Wende geben, Herr Röder? Ökologisch orientierte Politik unter der Ampelregierung, CO2-Reduzierung als wichtiges Politikziel, die Modernisierung der Gesellschaft, wir hatten das Thema Gendersprache, hat Wolfgang Schröder kurz angesprochen, die Legalisierung von Cannabis, kommt das alles zurück, wenn es die politische Wende gegeben hat nach den neuen Wahlen oder wird es auch Kontinuitäten geben, irgendetwas, ein Erbe dieser Ampel, dieser kurzen Ampelphase?
Naja, es wird natürlich Entschuldigung, es wird natürlich Kontinuitäten geben, genauso wie es Kontinuitäten gibt, die die Ampelregierung geerbt und weitergetragen hat. Und ich würde gerne unter diesem Gesichtspunkt noch einmal aufgreifen, was wir gerade gesagt haben und was das Erbe der Ampel angeht. Noch einmal besonders hervorheben, was Herr Schröder angesprochen hat, und das ist die Zeitenwende. Wir nehmen das so etwas selbstverständlich hin, weil der Begriff sich so eingebürgert hat. Aber hier hat sich eine radikale Wende in der Außen- und Sicherheitspolitik mindestens der letzten 20 Jahre vollzogen und damit ein Kurswechsel sowohl gegenüber der späteren Regierung Schröder als auch der gesamten Amtszeit Angela Merkels. Die Abwendung von diesem deutschen Selbstverständnis, Zivilmacht zu sein, die Außenpolitik nur mit Softpower betreibt, Wandel durch Handel betreibt und auf zivile Institutionen setzt, aber Hardpower im Grunde vernachlässigt und damit ja auch die Bundeswehr deutlich vernachlässigt hat und die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik und damit auch ihre Position innerhalb der NATO unterhöhlt hat. Da bedeutet die Zeitenwende eine Abkehr und von jeder Regierungszeit bleiben ja am Schluss nur ganz wenige Punkte übrig, wenn die Historiker mal darauf schauen. Und was von dieser Regierung übrig bleiben wird, das ist diese Zeitenwende, von der man dann feststellen wird, dass ihre Ankündigung ja übrigens ein globaler Paukenschlag war. Das hat ja internationale Resonanz gefunden. Die Zeitenwende hat auch deutlich mehr bewirkt, als das manchmal aus der Nahperspektive so gesagt worden ist. Sie hat vor allen Dingen einen Kulturwandel in Deutschland bewirkt. Aber sie ist dann in der politischen Umsetzung über die Zeit ja doch mehr und mehr verschleppt worden. Diese Zeitenwende bleibt gerade nach der Wahl von Donald Trump, gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung der militärischen Lage in der Ukraine, eine ganz große Herausforderung. Das heißt, die Implementierung der Zeitenwende bleibt die ganz große Herausforderung für jede Nachfolgeregierung. Was die Energiepolitik angeht, würde ich auch das gerne in einen größeren Kontext einordnen. Wir haben von der Transformation gesprochen und es ist ja mehr noch als das im Selbstverständnis, wenn Sie auf das große Papier des globalen Beirats für wissenschaftliche Umwelt des wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen der Bundesregierung von 2011 schauen. Die große Transformation bedeutet ja im Selbstverständnis derer, die das damals vorgetragen haben, eine Revolution, die es ja gar nicht im kleinen Maßstab geben konnte nach dem Selbstverständnis der Beteiligten. Die dritte große Revolution der Weltgeschichte als solche hat der wissenschaftliche Beirat die Transformation selbst verstanden. Aber sie ist im Grunde geronnen zu dem Mantra der deutschen Energiepolitik zu sagen, alles elektrisch, alles aus erneuerbaren Energien und keine Kernenergie. Ja. Und das ist ja so in den letzten 13, 15 Jahren betrieben worden. Ich sage bewusst betrieben worden schon von den Regierungen unter der Leitung von Angela Merkel. Und diese große Transformation mit diesen stark normativen Eckpunkten, die ich gerade genannt habe, ist nun begleitet davon, dass wir die Krise der deutschen Automobilindustrie erleben, die etwas mit dem Verbrenner auszutun hat. Und diese große Transformation ist in eine fundamentale Krise geraten und man wird nach Lage der Dinge diese große Transformation so auch nicht fortsetzen können. Hier wird es wirklich darauf ankommen, dass eine neue Regierung einen konsistenten neuen Kurs in der Energie- und Klimapolitik einschlägt. Die Alternativen liegen ja auf dem Tisch. FDP und CDU haben es bereits genannt. Stärker nämlich auf die Marktkräfte des Emissionshandels zu setzen und Ordnungspolitik zu betreiben und weniger Verordnungspolitik zu tun, wie es insbesondere Robert Habeck mit seiner Klimapolitik sehr viel stärker betrieben hat. Ein drittes will ich in dem Zusammenhang noch hinzunennen, weil gerade die Energiepolitik ja ein Teil dessen ist, was auch Herr Schröder angesprochen hatte. Eine große Herausforderung, vor der wir stehen, ist auf der einen Seite, dass Regieren schwieriger wird und dass wir auf der anderen Seite ja einen grassierenden Vertrauensverlust in die politischen Institutionen erleben. In die Leistungsfähigkeit des Staates, aber auch in die Lösungskapazität von Politik. Das wird auf der einen Seite nicht einfacher werden, wenn wir wieder komplizierte Drei-Parteien-Regierungen haben. Auf der anderen Seite aber eine eminente Notwendigkeit sein, denn ein weiter um sich greifender Vertrauensverlust ist nach meinem Dafürhalten für das politische System und damit auch für die Demokratie brandgefährlich.
Nach dem Ampel-Aus, wie geht's weiter, fragen wir in diesem SWR-Kulturforum. Wir haben eine rot-grüne Minderheitsregierung plus dem jetzt parteilosen Verkehrsminister Volker Wissing ohne eigene Mehrheit, ohne Haushalt und ohne erkennbare politische Perspektive. Frau Ritzi, wie lange wird das wohl gut gehen in schwierigen Zeiten wie diesen?
Ja, das kann kein stabiler Zustand sein, der da jetzt gestern Abend begonnen hat. Und es ist wirklich eher die Frage, wie schnell kommt der nächste Schritt. Vielleicht noch etwas zu dem, was die Kollegen gesagt haben. Mhm. Ich stimme allem völlig zu. Es gibt nur einen Punkt und ich glaube, der schließt ganz gut an den letzten Punkt von Herrn Röder, das Problem der Vertrauenskrise der Deutschen. Ich glaube auch, dass die Ampel an ganz vielen Stellen auch aus guten Gründen nach vorne geguckt hat. Sie hat sich gesellschaftspolitisch nach vorne orientiert. Sie hat sich umwelt- und energiepolitisch nach vorne orientiert. Sie musste sich nach vorne orientieren im Kontext der Zeitenwende. Ich glaube, was für die Bürgerinnen und Bürger aber ganz drängend ist, und da gibt es so ein Gefühl von, das wird nicht genügend gesehen, ist die Gegenwart, der Status quo und auch der Erhalt derjenigen Güter, die von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden, dass der Staat sie ihnen zur Verfügung stellt. Also die Qualität der Gesundheitsvorsorge, die Qualität der Straße, die Qualität der Schienen, die Qualität der öffentlichen Gebäude, Schulgebäude und so weiter und so fort. Und ich glaube, ein Teil des Frustes, der bei vielen Menschen vorherrscht, ist das Gefühl von, die gucken ganz weit nach vorne und haben da ganz viele, ganz große Pläne. Aber das, was wir heute und aktuell brauchen, das sehen die gar nicht. Und das ist so ein Unverständnis, was vielleicht auch die verschiedenen Themen aneinander knüpft und was es dann aber ganz schwer macht für den Wahlkampf und auch für die nächste Regierung, weil man alle diese Punkte zusammenbringen muss. Und ich glaube, wir müssen ganz schön viel über Geld sprechen in diesem Wahlkampf, aber auch in den nächsten Jahren generell. Wo setzen wir eigentlich Prioritäten? Weil es muss viel politisch getan werden. Es gibt jede Menge Herausforderungen. Ja, aber gleichzeitig, und deswegen, das ist auch einer der Gründe, weswegen diese Koalition jetzt an der Schuldenbremse zerbrochen ist, die Menge des Vermögens, das man dafür aufwenden kann, ist einfach dann doch letztendlich endlich.
Wird die Schuldenbremse eigentlich unter der nächsten Regierung, die möglicherweise CDU angeführt wird, verschwinden oder relativiert werden, Herr Schröder? Was glauben Sie? Bisher tut die CDU ja so, zumindest Friedrich Merz, nicht die Länderchefs der Union, bemerkenswerterweise, als müsse die Schuldenbremse unbedingt beibehalten werden und unter den Bedingungen von Ukraine-Krieg. Und das war ja auch die Begründung von Scholz, warum er Lindner rausgeschmissen hat. Klar muss man das deutlich sagen, ist diese Schuldenbremse nicht mehr zu halten. Wird sie bleiben?
Naja, da ist die Frage, ob Merz in die Schuhe von Adenauer tritt und sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, weil mit dem neuen Spiel einer Wahl, einer neuen Regierungsaufstellung werden auch die Instrumente neu aufgestellt und es ist ziemlich klar, dass die Bundesrepublik eine der solidesten Volkswirtschaften der Welt ist. Wir haben eine der geringsten Verschuldungsquoten unter den Flächenstaaten mit 63%, wenn man das vergleicht, mit den Amerikanern über 150%, die Japaner über 200%. Wir haben die beste Kreditwürdigkeit. Also insofern ist da schon einiges drin. Christian Lindner hat ja in seiner Scheidungsurkunde vom letzten Freitag die zwanghafte Situation der Bundesrepublik zwischen Schuldenbremse und Stabilitäts- und Wachstumspakt heraufbeschworen. Aber das sind natürlich alles Spielregeln, die gestaltbar sind. Und wenn man davon ausgeht, dass die großen Herausforderungen ja andere Investitionen verlangen, dass wir also gewissermaßen am Beginn einer Neukonstituierung von technologischen Konfigurationen, die das Alte ablösen sollen, sind, dann ist klar, dass der Staat, um Handlungsfähigkeit zu erlangen, mehr Mittel zur Verfügung haben muss, aber auch bessere, zielgenauere Prozesse, wie er die Dinge dann beeinflussen kann, weil alleine über den Markt werden diese Investitionen und Basisinnovationen nicht zu erreichen sein, wenn man das historisch rekapituliert. Und insofern kann man davon ausgehen, dass es neue Überlegungen gibt. Und da spielen die von Ihnen genannten Länderchefs natürlich eine wichtige Rolle, weil die unter notorischem Geldmangel leiden, genauso wie die Kommunen. Und das große Sorgenkind sind die Kommunen bei uns oder ein Teil der Kommunen, denen die Investitionsfähigkeit in ihre eigene Infrastruktur und damit in die Gegenwart fehlt und die um entsprechende Investitionsmittel kämpfen werden. Und das könnte ein wirklich veritabler Konflikt innerhalb der Union werden, wie sich die Union unter diesen Bedingungen aufstellen wird, weil alleine über Sparen und Prioritäten setzen und Bürokratieabbau und Entregulierung wird man diese Dinge nicht erreichen können. Aber aus diesem Repertoire muss man auch einiges bedienen. Das sollte man auch sich klar machen, weil dieser Vertrauensverlust, der allenthalben beklagt wird, der hat ja auch ein Momentum in der Verrechtlichung und Bürokratisierung der Welt. Und das ist auch eine wesentliche Treibkraft für die Entwicklung des Populismus. Und da haben die Parteien der demokratischen Mitte bisher überhaupt kein Bild. Es ist relativ einfach für die Parteien der demokratischen Mitte, schöne Zukunftsbilder aufzumalen, was man wo alles investieren kann. Aber es fehlt ihnen nicht nur die Fantasie, sondern auch der Zugriff auf Entbürokratisierung und auf einen anderen Vorstellungshorizont, welche Rolle das Recht in der Regulierung unserer Gesellschaften hat. Und das scheint mir ein Niveau erreicht zu haben, von dem wir noch nicht hinreichend begriffen haben, welche destruktive politische Kraft in der Konfrontation mit diesen Kräften von Bürokratie und Verrechtlichung wir da identifizieren. Also das kann möglicherweise sein, dass da ganz andere Dimensionen noch vor uns liegen als das, was wir hier in unserem einfachen Gespräch so an Komplexität auf den Tisch legen.
Friedrich Merz war ja heute beim Bundeskanzler, bei Olaf Scholz, 25 Minuten haben die Agenturen nachgemessen. Ergebnislos, was den Termin der Vertrauensfrage angeht. Olaf Scholz hat ja vorgelegt, hat gesagt, 15. Januar würde er es gerne machen. Friedrich Merz hat heute Morgen gesagt, das ist ihm viel zu spät, am liebsten sofort oder nächste Woche soll er die Vertrauensfrage stellen, damit noch im Januar gewählt werden könnte. So hat er sich das zusammengerechnet. Nach der Rechnung Scholz wäre die nächste Bundestagswahl die vorgezogene Ende März. So oder so wird aber die rot-grüne Restregierung, möchte man nennen, die Minderheitsregierung, auf die Union angewiesen sein in den nächsten Monaten, wenn es um wichtige Gesetze geht. Also ist ja klar, den Haushalt kriegen sie nicht durch, der geht dann zwölftelweise im nächsten Jahr weiter. Ist ein vorläufiger Haushalt, aber es gibt ein Gesetz zur kalten Progression, es gibt ein Gesetz zur Rente, es gibt ein Gesetz zu den Asylbestimmungen der europäischen, die im deutsches Recht umgesetzt werden müssen. Herr Röder, wird die Union sich da verweigern, taktieren oder wird sie die Regierung unterstützen in den ganz wichtigen Fragen, etwa bei der Finanzierung der Ukraine-Hilfe?
Also zunächst einmal ist diese Frage, wann jetzt genau die Neuwahlen stattfinden, Ende Januar oder Anfang März, eine Frage, in der jetzt alle Seiten kalkulieren, was wo wie besser ist. Verfahrensfragen sind immer schon Machtfragen gewesen. Das ist auf allen Seiten so. Dem würde ich jetzt auch gar nicht die entscheidende Bedeutung zumessen. Entscheidend ist in dem Fall, dass wir tatsächlich verlässlich zu Neuwahlen kommen werden und die Perspektive auf eine handlungsfähige Regierung haben. Und das ist das ganz große Problem, dass die Politik gar nicht mal vollständig in der Hand hat, sondern dass nicht zuletzt in der Hand der Wähler liegt. Mit der Frage nämlich, ob es bei diesen Wahlen so etwas wie Mehrheiten gibt, mit denen man auch verlässlich regieren kann. Ansonsten vermute ich mal, dass die Union, wir sind ja nicht im amerikanischen Repräsentantenhaus, ich vermute, dass sich die Union den ganz entscheidenden Dingen nicht verweigern wird. Davon würde ich ausgehen. Dass auf der anderen Seite dann aber immer taktiert wird, um sich auch in Zeiten eines solchen Wahlkampfs zu präsentieren, das liegt auf der Hand und das ist das Spiel, das alle Seiten spielen. Das ist auch, glaube ich, politisch ganz normal.
Ja, ich glaube, das Kalkül von Friedrich Merz ist, seine Umfragewerte sind sehr gut, sie steigen im Moment, also möglichst schnell wählen und Olaf Scholz hofft wahrscheinlich, dass er noch Rückenwind bekommt von der Hamburg-Wahl, seiner Heimatstadt, wo die SPD in den Umfragen tatsächlich ganz gut dasteht. Aber Sarah Wagenknecht nennt dieses Hinauszögern der Vertrauensfrage eine politische Insolvenzverschleppung. Frau Ritzi, hat sie damit nicht auch ein bisschen recht?
Na, ich würde es vor allem eine Verlängerung der Wahlkampfphase nennen, weil das ist genau das. Wir sind seit gestern Abend im Wahlkampf und ich glaube, hier muss man jetzt wirklich auch die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger einbeziehen und denen ist bestimmt nicht danach, jetzt 4 Monate Wahlkampf zu sehen und zu machen. Und eben das Taktieren, das sehe ich genauso wie der Kollege, das gehört zum Wahlkampf dazu, das ist unabdingbar, mal intensiver, mal weniger intensiv, aber es ist das, was die Parteien dann in diesem Moment rationalerweise auch tun müssen. Und ich glaube, es spricht doch vieles dafür, dass man das nicht übermäßig in die Länge zieht in der aktuellen Lage.
Dann schauen wir doch mal auf die potenziellen Möglichkeiten, die sich bei Neuwahlen ergeben. Herr Schröder, Rot, Grün und FDP, die drei Ampelparteien, werden die alle verlieren bei einer vorgezogenen Bundestagswahl oder kann sich das alles noch in der Stimmung wirklich verändern?
Darf ich noch mal was zu den Neuwahlen sagen?
Ja, klar.
Weil das ist ja auch von der Materialität her zu sehen. Weil wenn man Neuwahlen machen will, braucht man die Parteien. Die Parteien sind bislang im Zeitplan für den 25. September 2025. Das heißt, die meisten Wahlkreise haben noch keine Kandidatenaufstellung durchgeführt. Und das trifft auch für die CDU übrigens zu. Ich weiß, viele Wahlkreise, die haben vor, das bis zum letzten Augenblick herauszuzögern. Deren Planung läuft auf Mai, Juni nächsten Jahres hinaus.
Also es gibt Stress.
Und deshalb gab es heute eine Intervention des Bundeswahlleiters schon an die Adresse von Herrn Söder und Herrn Merz. Also Leute, die Parteien müssen das machen, die brauchen Zeit, die brauchen Vertrauen, die müssen Gespräche führen, die müssen das Personal auswählen, die müssen die Programme aufstellen. Und das kann doch nicht an 3-4 Wochen jetzt scheitern. Da gilt doch das, was Herr Reuter gerade gesagt hat, es geht am Ende darum, dass es verlässliche Neuwahlen gibt, die in naher Zukunft angelegt sind. Vermutlich hier ein Defizit von Scholz. Er hätte einfach mal erklären müssen, warum er zu dem Datum 15. Januar kommt und damit einen Wahltermin Anfang März für angemessen erachtet. Und es kann ja in unserem Interesse sein zu sagen, wir brauchen einen Prozess der geordneten Übergabe von einer Regierung zur anderen. Und die Parteien brauchen Zeit, brauchen Manpower. Und dafür braucht man eben auch ein paar Wochen. Und dazwischen liegt Weihnachten und all diese Dinge, die den Prozess der ehrenamtlichen Arbeit, die ja hier zu berücksichtigen ist, auch mit einkalkulieren sollte. Ja, was passiert jetzt mit den Parteien? Also da ist natürlich schnell die Prognose bei der Hand zu sagen, naja, angesichts der Unsicherheiten, der Sorge, die die Menschen umtreibt, ist das, was wir augenblicklich erleben, Treibsand, um AfD und BSW nach vorne zu bringen. Da wäre ich aber sehr vorsichtig, weil man könnte sich auch vorstellen, dass genau diese schwierige Lage, in der dieses Land jetzt sich befindet und ein Wettbewerb, der darauf konzentriert ist, zu klären, was sind die Finanzen, was sind die Projekte, was sind die Ordnungsbilder, die in der Lage wären, temporär dieser Lage eine angemessene Ordnung entgegenzustellen, dass das in der politischen Mitte stattfindet und damit auch die Ränder eher außen vor sind. Das war übrigens auch die Konstellation von 2021, wo die AfD gar nicht so zum Zuge gekommen ist, weil irgendwie klar war, da ist ein interessanter Wettbewerb zwischen CDU, Grünen und SPD, sogar teilweise auf Augenhöhe. Und insofern wäre eine positive Konstellation, dass es auch diesmal vielleicht wieder gelingen könnte, das Ganze in die Mitte zu verlagern und diese krawallartigen, populistischen, extreme gehenden Positionen eher in den Rändern zu belassen.
Die FDP tut ja so, als wenn sie eine gute Chance hätte, in den Bundestag wieder reinzukommen und damit der CDU einfach eine Regierung zu bilden, wie in den guten alten Zeiten, Herr Reuter, aber die guten alten Zeiten mit Zweierbündnissen, die sind doch definitiv vorbei. Wir haben doch, erleben doch jetzt mit 7-8 Parteien im Parlament vielleicht eine Hollandisierung unseres Parteiensystems. Wie sehen Sie das?
7 ist die eine Möglichkeit, 5 wäre die andere. Das ist alles sehr, sehr schwer absehbar. Dadurch wird auch sehr schwer absehbar, wie viel Prozent der Wählerstimmen man eigentlich braucht, um eine absolute Mehrheit in einem Parlament zu gewinnen. Das ist alles im Moment so im Fluss. Da kann wahnsinnig viel passieren, selbst wenn wir nicht in den USA sind. Aber überlegen Sie nun mal, um es zu illustrieren, wie unsere Auffassungen, unsere Einschätzungen und die demoskopischen Erwartungen im Hinblick auf die amerikanische Präsidentschaftswahl über Wochen hin und her gegangen sind, einschließlich des Wahlergebnisses vom Dienstag. Also, und auch da erinnere ich mich wieder an 1982, 83, da schien die FDP nach dem Regierungswechsel auch schon tot und sie ist dann doch hinterher in den Bundestag gekommen und hat die Koalition mit der CDU gebildet. Stand jetzt wäre eine Zwei-Parteien-Koalition, wenn es nicht eine Unions- und SPD-Regierung ist, relativ unwahrscheinlich. Aber ich würde sowieso dringend davon abraten, jetzt ständig den fünften Schritt zu machen und über Koalitionsbildungen zu sprechen. Wir beginnen doch in einem Wahlkampf damit, dass Parteien um Inhalte werben. Dann führen sie zweitens einen Wahlkampf, dann gibt es drittens ein Wahlergebnis und aus dem kann man viertens Mehrheiten herstellen und dann fünftens eine Koalition bilden.
Aber Herr Röttger, man könnte natürlich gerade wegen des Ausgangs dieser Koalition sagen, man muss über Koalition sprechen, weil dieses Land ist an der Unfähigkeit zur Koalitionsregierung zerbrochen und das ist eine Herausforderung, der man sich nicht einfach dadurch entziehen kann, indem man wieder zur normalen Tagesordnung der politischen Agendasetzung übergeht, sondern man müsste mal genauer herausarbeiten, was sind die Bedingungen der Möglichkeit, dass gute Koalitionen gut regieren.
Aber da kommen wir natürlich an ein grundsätzliches Problem, weil die Frage ist, wer soll eigentlich im Moment vertrauensvoll miteinander reagieren? Und ich bin wirklich kein Alarmist, was die Weimarer Republik angeht. Aber das Problem, dass Parteien sich wahnsinnig schwer tun, miteinander zu kooperieren, das ist ein echtes Grundsatzproblem, das wir im Moment haben. Herr Schröder, schauen Sie, also die Ampel ist jetzt gerade gescheitert, weil die drei nicht zusammengekommen sind. Aus der Perspektive vieler Bürgerlicher ist es so, dass das Problem vor allen Dingen bei den Grünen liegt und Markus Söder sagt mit den Grünen auf gar keinen Fall. Mit AfD und Linkspartei hat die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss und mit dem BSW wird sie auf Bundesebene, wie Friedrich Merz gesagt hat, auf gar keinen Fall koalieren können. Wer koaliert denn dann eigentlich noch? Friedrich Merz hat gesagt, am liebsten so wie in Hessen die Situation und die CDU kann sich aussuchen, ob mit der SPD oder mit den Grünen. Wie das wird, ob das reicht, das ist die eine Frage. Aber da kommen wir in ein sehr begrenztes Arsenal von Möglichkeiten. Die Frage ist ja überhaupt, ob die SPD als Juniorpartner in eine früher mal große Koalition, also eine schwarz-rote Koalition, eintreten würde. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine absolut nachgelagerte Frage. Und ich würde mir wünschen, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir vorhin besprochen haben, hier liegen ja sehr unterschiedliche Grundsatzfragen auf dem Tisch. Sie haben, Henrich, die Frage der Energiepolitik, der großen Transformation angesprochen. Wir haben Grundsatzfragen der Außenpolitik auf dem Tisch. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dieser ernsten Situation, in der wir jetzt sind, ganz ernsthaft wieder über Inhalte streiten. Und ich würde mir einen Wahlkampf vorstellen, in dem wir über Inhalte reden. Jetzt hat die Ampel natürlich, jetzt hat vor allen Dingen Rot-Grün den Nachteil, dass sie erstmal mit ihrer Regierung gescheitert sind. Aber sie haben gerade die Grünen haben ja ein Projekt im Hintergrund. Die SPD ist ein bisschen erschöpft durch die vielen langen Regierungszeiten, aber sie hat ja auch eine Idee. Die CDU hat jetzt die Möglichkeit anzutreten. Sie hat sich nach meiner Einschätzung eigentlich in dieser gar nicht sehr langen Oppositionszeit vergleichsweise gut regeneriert. Aber sie hätte ja die Möglichkeit oder hat die Möglichkeit, jetzt mit einer wirklich konsequenten bürgerlichen Reformpolitik plus der Perspektive außenpolitischer Führung kraftvoll in den Wahlkampf zu gehen. Und wenn ich Wahlkampfberater der CDU wäre, würde ich ihr einen solchen energischen bürgerlichen Reformwahlkampf plus die Perspektive außenpolitischer Führung wünschen und den anderen Parteien in der demokratischen Mitte, Herr Schröder hat das ja gesagt, auch wünschen, dass sie mit klaren Inhalten vorgehen und dass wir einen dann in der Tat interessant werdenden und demokratisch eigentlich gebotenen inhaltlichen Wahlkampf in der Mitte des politischen Systems haben.
Ein inhaltlicher Wahlkampf, Frau Rizzi. Freuen Sie sich auf sowas? Glauben Sie, dass es so kommt oder kriegen wir dann doch wieder bloß Koalitionsgerede? Und was wäre daran so schlimm?
Ich hoffe genau dasselbe wie der Kollege Röder. Ich glaube, dass es auch noch wirklich einen guten Grund dafür gibt, dass gerade die Ampelparteien in eine solche Richtung gehen sollten. Weil die Deutschen sind diese Querelen und diese Streitigkeiten und die persönlichen Animositäten zwischen diesen drei Parteien tatsächlich gerade gründlich leid. Und wenn es einer dieser Parteien gelingen möchte, vielleicht noch Stimmen dazu zu gewinnen oder zumindest sich gegenüber den aktuellen Umfrageergebnissen zu verbessern, dann muss das Argument eines sein, schenkt uns euer Vertrauen, weil wir wollen Folgendes für euch tun. Also es ist, ich glaube, es funktioniert im Moment nur auf der inhaltlichen Ebene. Olaf Scholz ist angekratzt, mindestens. Ob Christian Lindner tatsächlich seine Partei durch diesen Wahlkampf führen kann, das ist für mich eine offene Frage. Die Grünen sind ohnehin schon in einem Prozess der personellen Neuaufstellung. Alles das sieht nicht danach aus, als ob es hier starke Zugpferde im Sinne der Persönlichkeiten geben wird. Und dann müssen allein schon aufgrund dieses Mankos des Wahlkampfes die Themen in den Mittelpunkt rücken. Und ja, als Politikwissenschaftlerin freue ich mich natürlich darüber, dass wir wegkommen von diesem Person X und personalisierten Wahlkampf und der Inszenierung von Personen als charismatisch, die es dann vielleicht am Ende doch gar nicht so sind, sondern dass wir über die Sachen reden.
Wir kommen zum Ende in diesem SWR-Kulturforum. Wir haben diskutiert über das Ampel aus. Wie geht's weiter? Es diskutiert in der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Claudia Rizzi von der Universität Trier, der Historiker Professor Dr. Andreas Röder von der Universität Mainz und der Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Mein Name ist Klaus Heinrich.